Reformation als Lerngeschichte, sieben Tagsadventisten im Spannungsfeld zwischen Innovation und Beharren. Wie gesagt, ein sehr spannendes Thema. Ich steige noch einmal in die Reformationsgeschichte ein, um uns mitzunehmen. Zum Reformationsjubiläum bietet sich das einfach an und wir können schauen, wo wir unsere Linien in unsere heutige Zeit ziehen. Die Reformationsgeschichte. Es ist ja ein Allgemeinplatz in der Kirchengeschichtsforschung, dass Luther mit seiner Reformbewegung keine neue Kirchen gründen wollte. Das war nicht sein Anliegen. Er war konservativ und im altkirchlichen Denken verwurzelt. Er wollte weder Neues noch Besonderes Fortschrittliches initiieren, sondern ihm ging es um die Wiederherstellung, die Wiederbelebung des Alten und Bewährten und machte da einen Rückgriff auf das, was ihm in der Bibel, im Wort Gottes wichtig war. Ich nenne jetzt drei Dinge, die Luther antrieben und auszeichneten. Einmal seine Suche nach Wahrheit, nach dem gnädigen Gott, sein Forschen in der Schrift, eine Kombination aus intellektueller Begabung und Demut vor Gott, wie ich finde, eine ganz spannende und ganz beeindruckende Mischung. Und es waren natürlich die innerkirchlichen Missstände, vor allem das rüpelhafte Auftreten des Ablasspredigers Johann Tetzel, was man hier anführen muss. Und vor Beginn der Auseinandersetzung sah sich Luther immer wieder mit den Vorwürfen konfrontiert, seine Aussagen verlassen den Konsens der kirchlichen Lehrtradition. Eine Lehrtradition, die das Alte immer nur präzisiert, aber nicht innovativ verändert, was faktisch zu einer Gleichsetzung von Innovation und Häresie führt. Also das war das Denken dort. Es kann keine Innovation geben, sondern das Alte wird immer nur noch feiner und präziser formuliert. Und damit ist all das, was wirklich neu ist, gleichzeitig auch Häresie. In der weiteren Auseinandersetzung Luthers mit der Kirche kommentierte der päpstliche Kardinallegat Cajetan das Anliegen Luthers pointiert. Sie hatten sich ja noch vor Worms getroffen. Das war so die Disputation, die er mit ihm führte, im Zusammenhang mit dem Thesenanschlag. Und da gab es natürlich auch zwischen Luther und Cajetan eine heftige Kontroverse und das kommentierte Cajetan dann so, indem er sagt, das heißt eine neue Kirche gründen, wenn du daran rüttelst. Damit waren die Fronten abgesteckt. Erschwerend kam hinzu, dass Johannes Eck den Vorwurf in der Diskussion einwarf. Luthers Äußerungen decken sich mit der Ketzerei von Jan Hus. Und damit entfällt die Notwendigkeit einer differenzierten Argumentation, da das Urteil von vornherein feststeht. Mit anderen Worten, Luther wird hier in eine Tradition mit einem Ketzer gestellt, deshalb muss man auch nicht mehr so genau darauf eingehen. Also eine echte akademische und wirklich geistgeleitete, authentische und ehrliche Auseinandersetzung ist hier nicht mehr notwendig. Damit, weil eben man hier in einer Reihe mit einem Ketzer steht und damit hat man sicherlich mit dieser Einstellung auch den Einfluss Luthers unterschätzt, hoffnungslos unterschätzt. Luther geht in der kontroverstheologischen Zuspitzung, indem er das Sola Scriptura präzisiert und die sich selbst auslegende Schrift propagiert. Damit distanziert er sich noch mehr vom Lehramt und der Tradition, wenn er sagt, dass die Schrift sich selber auslegt. Und der weitere Fortgang der Geschichte ist bekannt. Luther hätte im Traum nicht daran gedacht, dass irgendwann einmal 500 Jahre sein Thesenanschlag hier Anlass für ein Jubiläum wird. In dem Bemühen um eine Reform, eine Rückführung der bestehenden Kirche zur Vermeidung gegenwärtiger und zukünftiger Irrwege und Verfälschungen der evangelischen Botschaft, werden Luther und Melanchthon faktisch zu Erneuerern, während sie noch in vorkritischer Naivität die Rückkehr der Kirche zu den guten Tagen apostolischer Wahrheit für möglich hielten, müssen wir heute im Rückblick feststellen, dass ihre konservativen Reformansätze faktisch zu mannigfaltigen Innovationen und einer letztlich im Zusammenhang mit anderen zeitbedingten Entwicklungen, die heute im Begriff der Konfessionalisierung zusammengefasst werden, zu einer epochemachenden Entwicklung beigetragen hat. Mit anderen Worten, der Rückgriff auf Zustände, auf das Reine, auf die apostolische Zeit, hat so viel Dynamik entfaltet, dass es eben eine epochemachende Wirkung hatte. Das zeichnet Geschichte und Glaubensgeschichte aus. Die Jahrzehnte des Wirkens des Reformators waren der Urknall einer neuen Ära. In dem Versuch, Deformation und unbiblische Veränderung seiner Kirche rückgängig zu machen, zu einem idealisierten Ursprung zurückzukehren, scheiterte er. Und dennoch wurden die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Das liefert auch Anlass zu einer weiteren Beobachtung. Geschichte und Kirchengeschichte verlaufen nicht stringent nach Drehbuch, weil Menschen Geschichte machen. Hier vermischen sich ganz unterschiedliche Motive und Antriebskräfte bei den Menschen. Die Suche nach Wahrheit, die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, die Treue zu Gott, intellektuelle Begabung, demütiger Glaube, aufbrausendes Wesen, visionäre Kraft und auch Unzulänglichkeit und Scheitern durch Sünde. All das sind Motive, die durchdringen und die vorhanden sind, wenn es darum geht, auch Veränderungen anzugehen. Die Geschichte der Reformation, der Reformatoren zeigt die inneren Widersprüche des Geschehens plakativ auf und stellt den kausalen Zusammenhang zwischen Intention und Wirkung in Frage. Also das, was ich vorhabe und das, was kommt, das steht auf vollkommen unterschiedlichen Papieren. Ebenso den Glauben an Pläne und Strategien, an das Machbare. Unterschiedliche Interessen und Einflüsse verbinden sich und es entsteht eine ungeplante, zuweilen unwiderstehliche Dynamik. Es drängt sich natürlich auf, an dieser Stelle eine Parallele auch zur Miller- und frühen Adventbewegung zu ziehen, deren Anhänger, ich habe es eben schon gesagt, zuerst in ihren eigenen Kirchen missionierten, um sie empfänglich für die neuen Erkenntnisse zu machen. Aber das scheiterte eben und es entstand eine neue Kirche. Das war aber nicht ihr Plan. Das war nicht das eigentliche Anliegen, geschweige, dass man von einer Strategie sprechen konnte. Das Werden von Geschichte ist aber auch eine Geschichte des Wirkens Gottes in dieser Welt. Wir können uns das schwer vorstellen, vielleicht noch, wenn wir Kirchengeschichte betrachten, die mehr als 1700 Jahre auf das Engste mit profaner Geschichte verquickt war. Der Blick in die Gründerzeit der jugendchristlichen Gemeinde, überliefert durch Lukas und Apostelgeschichte, zeigt eindrücklich, wie der Heilige Geist Menschen führt und sie dennoch in ihrer Eigenverantwortung belässt. Es ist ein Kennzeichen von Apostelgeschichte, Kennzeichen des Neuen Testaments, wozu wir die paulinischen Briefe, gerade die paulinischen Briefe, immer wieder befragen können. Ich möchte jetzt kurz zurückkommen und beschreiben, wie das Spannungsfeld zwischen Beharren und Innovation noch einmal deutlicher aufzeigen und ob Reformation eine Lerngeschichte sein kann. Da möchte ich einen Blick in die evangelische Kirche werfen, einen Blick auf die römische Kirche, wie sie ihr Verständnis im Umgang mit Traditions- und Glaubensverständnis beschreiben. Ich versuche mich hier kurz zu fassen und auch ein bisschen zu bündeln und bringe ein Zitat des evangelischen Theologen Eilert Herms auf den Punkt, der nach einer langen Vorrede, die ich mir jetzt hier spare, im letzten Satz schreibt: Auf dem Boden ihrer Identität, damit meint er auf dem Boden der Bibel, die begründet ist allein im Christusgestehen, dass der bleibende Ausgangspunkt des kirchlichen Lebens ist, kann und muss die Kirche durch die Ordnung ihres Lebens und die Weise ihres Zeugnisses auf die jeweiligen Bedingungen und Herausforderungen der geschichtlichen Umstände eingehen. Der Kanon bezeugt, dass eben diese Beweglichkeit zur geschichtlichen Identität der Kirche selbst hinzugehört. Also, die Kirche, muss man wissen, die evangelische Kirche, ist sehr stark traditionsverhaftet, auch durch ihre Bekenntnisschriften, die sie hat. Und im Gespräch mit einem Ökumenebeauftragten der evangelischen Kirche in Hannover, wir trafen uns, hatten ein Vier-Augen-Gespräch und da sagte er, naja, und es ging natürlich auch um einige Formulierungen von Adventgemeinde und wie man die vielleicht auch einordnen könnte. Und dann sagte er auch, manches problematisch haben sie auch einfach in ihren Bekenntnisschriften drin und das wird auch nicht rausgenommen. Aber die Zeit geht eben weiter. Römisch-katholische Kirche, vor dem Hintergrund der Frage, wie sich die Aussagen, da kann man es wahrscheinlich am deutlichsten machen, wie sich die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 bis 1965 zum Inhalt des Ersten Vatikanischen Konzils verhalten, 1870, schreibt der katholische Theologe Ralf Miggelbrink, auch unter Berufung auf Karl Rahner, und das ist schwierig, das jetzt, das muss man einfach mal hören. Es ist typisch katholisch. Die theologische Akzeptanz der sogenannten neuen geistlichen Bewegung seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hing an deren Nachweis, dass sie nichts Neues darstellten, sondern dass das Neue in ihnen nur eine legitime Anwendung des Überlieferten sei. Das Trachten geht dabei immer in die Richtung, die Selbigkeit der Tradition in der Neuartigkeit ihrer Äußerungsform aufzuweisen. Das Verfahren ähnelt demjenigen, das in der Dogmenhermeneutik entwickelt wurde. Eine überlieferte, für unfehlbare geltende Lehre ist insofern revidierbar, als aufgezeigt werden kann, dass ein gemeinter Wahrheitskern sich auf nachvollziehbare Weise in seiner Formulierung mit Vorstellungsgehalten verbunden hat, die keineswegs überzeitliche Geltungen enthalten. Umgekehrt kann eben auch ein überlieferter Glaubensinhalt in einer veränderten geschichtlichen Situation unter Umständen nur durch eine andere sprachliche und praktische Auslegung bewahrt werden. Auch für die Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils ist die Überzeugung von der Selbigkeit der kirchlichen Tradition im doppelten Sinne bedeutsam. Das Konzil selbst stellt mit zahlreichen Verweisen immer wieder sicher, dass es sich in Lehrkontinuität etwa zum Ersten Vatikanischen Konzil befindet. Ganz in dieser Linie erklärt Josef Ratzinger, jede Hermeneutik der Konzilsaussagen des Zweiten Vatikanums, für illegitim, die das Zweite Vatikanum im Sinne einer Hermeneutik der Diskontinuität interpretiert, also einer Innovation. Also als Bruch mit der Tradition oder auch nur als Paradigmenwechsel. So reden die Theologen. Mit anderen Worten, man sagt was im Ersten Vatikanischen Konzil, nehmen wir das die Aussagen zum Thema Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit im Ersten Vatikanum und was im Zweiten Vatikanum hier formuliert ist. Der Betrachter wird sehen und feststellen, dass hier dass unterschiedliche Aussagen gemacht werden, dass man sich klar zur Religionsfreiheit bekennt, ganz im Gegensatz zu den Äußerungen im Ersten Vatikanum. Aber es gibt eben Wahrheiten, die auch unter veränderten Bedingungen mit einer anderen Sprache auch anders ausgedrückt werden können. Und so versucht man eben mit Kunstgriffen diese Kontinuität in der Tradition aufrechtzuerhalten. Also mit einer echten Innovation ist es dann wahrscheinlich dann doch ein bisschen schwieriger. Ich habe jetzt mal die beiden Großkirchen etwas exemplarischer genommen. Also Ratzinger, wie gesagt, schiebt einen deutlichen Riegel davor, das Zweite Vatikanum so zu interpretieren, als wäre es ein Bruch in der Tradition oder ein Bruch in der Kontinuität oder man würde es gar als einen Paradigmenwechsel der katholischen Kirche ansehen. Die Klarheit der Position ist unüberhörbar. Das Neue ist im Alten bereits angelegt. Es findet neue Ausdrucksformen. Der Wahrheitskern muss neu freigelegt werden. Das ist die Aufgabe. Kommen wir zu unserer Kirche. Wir verstehen uns so, dass wir einem fest formulierten Credo immer skeptisch gegenüberstanden. Über viele Jahre nahm das von John Loughborough 1907 herausgebrachte Buch Die Kirche und ihre Organisation und Regeln und Disziplin die Rolle einer inoffiziellen Gemeindeordnung ein. Erst 1931 beschloss die Vollversammlung der Generalkonferenz dann eine Gemeindeordnung herauszugeben. Es wurde Kirchenhandbuch genannt und nicht Kirchenordnung. Und so wird dann weiter dargelegt, dass man hier auch, was das angeht, sich einer Entwicklung unterzogen hat. Die Glaubensartikel wurden nach und nach formuliert. Zunächst hat es 22 Artikel gegeben, sie waren aber nicht von der Vollversammlung legitimiert worden und ihre Veröffentlichung im Church Manual, also im Gemeindehandbuch, war sehr umstritten. Erst 1946 beschloss die Vollversammlung der Generalkonferenz, dass die Glaubenspunkte, so wie sie jetzt auch im Gemeindehandbuch stehen, nur von einer Vollversammlung der Generalkonferenz geändert werden dürfen. Das ist also noch gar nicht so lange her, dass das beschlossen wurde. Damit wurden die damaligen Glaubensüberzeugungen im Nachhinein legitimiert. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass künftige Neuformulierungen einer offiziellen Beschlussfassung durch die höchste konstituierende Versammlung der Siebentagsadventisten bedurften. Zum ersten Mal offiziell abgestimmt über den Wortlauf 1980 in Dallas. Wir haben einige Zeitzeugen, denke ich, hier unter uns, wo das passierte, also auch noch nicht so lange her. Die 27 Artikel wurden angenommen und nach einem längeren Beratungsprozess gänzlich neu formuliert. Und 2005 kam ja dann noch ein weiterer Punkt dazu. Die ablehnende Haltung unserer Kirche gegenüber einem fest formulierten Glaubensbekenntnis wurde dabei im Prinzip beibehalten, denn die Neufassung der Glaubensüberzeugung wurde eine Präambel mit folgendem Wortlaut vorangestellt. Das ist nochmal interessant zu hören. Sieben-Tags-Adventisten anerkennen allein die Bibel als Richtschnur ihres Glaubens und betrachten die folgenden Glaubensüberzeugungen als grundlegende Lehren der Heiligen Schrift. Diese Glaubensaussagen stellen dar, wie die Gemeinde die biblische Lehre versteht und bezeugt. Eine Neufassung ist anlässlich einer Vollversammlung der Generalkonferenz dann zu erwarten, wenn die Gemeinde durch den Heiligen Geist zu einem tieferen Verständnis der biblischen Wahrheiten gelangt oder bessere Formulierung findet, um die Lehren des Heiligen Gotteswortes auszudrücken. Das ist also ein echtes Pfund, das wir als Kirche haben, ein Pfund, das wir den Glaubensüberzeugungen voranstellen, weil damit wir uns grundsätzlich auch die Tür offen halten für Veränderung unseres Glaubenslebens, unserer Glaubenspunkte. Diese äußerst bedeutsamen Sätze zeigen, dass Sieben-Tags-Adventisten zwischen der Bibel, ihren Lehren und dem Verständnis ihrer Lehren unterscheiden. Für sie ist die ganze Bibel Richtschnur des Glaubens. Sie bekennen auch, dass die Heilige Schrift grundlegende Lehren enthält, die von der Adventgemeinde verstanden, beschrieben und geglaubt werden. Wie die Gemeinde diese Lehren versteht, beschreibt sie in den einzelnen Artikeln. Während die Bibel als Ganzes mit ihren Lehren unverändert bleibt, können sich aber das Verständnis und die Beschreibung ihrer Lehren ändern. Darum kann der Text der Glaubensüberzeugung geändert werden, wenn die Gemeinde dann zu einem tieferen Verständnis gelangt, also so wie ich es eben zitiert habe. Damit eröffnet sich unsere Freikirche die Möglichkeit einer Veränderung, auch die der theologischen Innovation. Und Tatsache ist, dass es nach 1980, 2005 ein neuer Glaubensartikel hinzugefügt wurde, der meines Erachtens aber keine echte Innovation beinhaltet. Dass der Glaubenspunkt Leben in Christus, das wurde auch heftig diskutiert, ist ein Punkt, der mehr so, als Apologie nochmal hineingenommen wurde, als Apologie gegen einen Aberglauben, der sehr stark auch noch in Afrika verbreitet war und auch noch ist, um deutlich zu machen, wie man als neubekehrter Christ im Glauben an Jesus wächst. Und das decken meines Erachtens viele andere Glaubenspunkte auch aus. Also das Thema der Heiligung und der Rechtfertigung, glaube ich, deckt das auch aus, ist also keine direkte Innovation. Und 2015 hat es zu Veränderungen vor allem in den Artikeln zu Schöpfung, christlichem Lebensstil, Geist der Weissagung und Heiligtumslehre gegeben, mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Also die Änderungen in Artikel 6 haben heftige Kontroversen verursacht. Auch ich bekenne mich klar zur Schöpfung an dieser Stelle, stimme aber mit den Veränderungen nicht überein und habe auch nicht zugestimmt und ich finde sie auch nicht nachvollziehbar. Wohingegen zum Thema Geist der Weissagung wir ganz überrascht waren, dass das, was wir in Deutschland immer wieder formuliert haben in der Übersetzung, dass die Schriften von Ellen White keine Quelle der Autorität, sondern ihre Schriften also nicht als Source, als Quelle übersetzt wurde, sondern als Stimme, als bedeutsame Stimme hier in unserer Kirche aufgefasst wird. Genau das wird jetzt oder wurde jetzt verändert. Also der Begriff Source, Quelle wurde herausgenommen und damit der ganze Punkt entspannt. Und wie ich finde, auch in unserem Sinne gut verändert. Wie das dann in der Praxis gelebt wird, ist nochmal eine andere Sache. Auf jeden Fall ist dieser problematische Begriff herausgenommen worden. Es ist bemerkenswert, wie die junge Adventgemeinde gestritten und gerungen hat in der festen Überzeugung, Gott werde ihnen noch mehr offenbaren. Und da ist nochmal erstaunlich festzustellen, für die Gründer der Freikirche war die gegenwärtige Wahrheit etwas Dynamisches, womit Gott es ihnen ermöglichte, sich auf die besonderen Anforderungen ihrer Zeit einzustellen. Aus diesem Verständnis erwuchs eine offene Haltung gegenüber den Entwicklungen ihrer Zeit. Sie konnten diese Offenheit wagen, weil sie darauf vertrauten, dass Gott sie mit seiner gegenwärtigen Wahrheit führte. Sie glaubten, wenn sie das Wort Gottes im Blick auf die Erfordernisse der Zeit studierten, würde Gott ihnen für diese Zeit neues Licht geben. Und das hat Ellen White so ausgedrückt: Wir dürfen nicht denken, wir haben die ganze Wahrheit. Wir hätten die Grundlagen unseres Glaubens begriffen und könnten uns von nun an ausruhen auf unserem Wissen. Nein, die Wahrheit schreitet ständig voran und wir müssen uns in ihrem zunehmenden Licht bewegen. Es ist nicht zu entschuldigen, wenn jemand den Standpunkt vertritt, es gäbe keine Wahrheit mehr neu zu entdecken und all unsere Schriftauslegung wäre ohne Irrtum. Es ist eine Tatsache, dass bestimmte Lehren von unserer Gemeinschaft über viele Jahre vertreten werden. Das ist aber kein Beweis, dass unsere Vorstellungen unfehlbar sind. Das Alter macht den Irrtum nicht zur Wahrheit und Wahrheit kann es sich leisten, fair zu sein. Keine wahre Lehre wird etwas verlieren, wenn sie einer gründlichen Überprüfung unterzogen wird. In dem Maße, in dem die Gemeinde Gottes in der Gnade wächst, wird sie sein Wort immer klarer verstehen. Sie wird neues Licht und die Schönheit in seinem, das ist meine Fortführung dieses Zitats, sie wird neues Licht und die Schönheit in seinem heiligen Wahrheiten erkennen. Das war in der Geschichte seiner Gemeinde durch all die Jahrhunderte wahr und so wird es auch bleiben bis zum Ende. Wenn aber das geistliche Leben nachließ, hörte immer auch der Fortschritt in der Erkenntnis der Wahrheit auf. Die Menschen geben sich dann zufrieden mit dem Licht, dass sie aus dem Wort Gottes erkannt haben und sind gegen weiteres Forschen in der Schrift. So werden sie konservativ und scheuen sich vor Diskussionen. Gegenwärtige Fragestellungen, was folgert aus dem? Ein Zitat. Kein ernsthafter Betrachter der adventistischen Geschichte kann unsere Vergangenheit studieren, ohne zu bemerken, dass ein gleichbleibender Faktor im Adventismus in dessen Bereitschaft besteht, sich zu ändern. Sagte Bruder Wilson. Der Vater. Ich gehe mal davon aus, dass Rolf Pöhler weiß, was er schreibt, aber das Zitat habe ich bei ihm gefunden. Neil Wilson, ohne Datumsangabe. Der spätere Europamissionar John Andrews rief als gerade mal 20-Jähriger voller Idealismus aus, ich würde 1000 Irrtümer gegen eine Wahrheit eintauschen. Und in dieser Einstellung spiegelt sich die Einstellung von Jan Hus ebenso wieder wie die von Martin Luther. Sieben-Tags-Adventisten wollen dem Beispiel derer folgen, die im Sinne des Jesu-Wortes gehandelt haben. Jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreiches geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Wie innovationsfreudig unsere Kirche wirklich ist, wird sich in naher Zukunft erweisen müssen. Einen herben Rückschlag haben wir uns selbst in der Frage der Frauenordination verpasst, der uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Zwei Zitate, die mich an die Frage der Innovationsfreudigkeit und an einer offenen Lernbereitschaft eher zweifeln lassen, zumindest aber Zurückhaltung auferlegen. Das BRI steckt in der Spannung, sich einerseits einem dynamischen Wahrheitsverständnis verpflichtet zu fühlen, wie es in der Präambel unserer Glaubensüberzeugung zum Ausdruck kommt. Oder mehr und mehr kontrollieren zu wollen oder müssen. Ein Mitglied im Vorstand der Euro-Asien-Division, Mario Veloso, machte vor einigen Jahren folgende bezeichnende Aussage, die diese Spannung illustriert für das Forschungsinstitut. Er schreibt 2003, akademische Freiheit darf nie dazu führen, dass ein Theologielehrer sich von etablierten Positionen der Adventgemeinde entfernt oder ihnen gar widerspricht, weil er damit seiner Verpflichtung gegenüber Gott und dessen Gemeinde untreu würde. Das schließt jedoch nicht aus, dass neue Wahrheiten entdeckt werden. Na gut, hier versucht er den Spagat hinzubekommen zwischen dem, was wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten, um es salopp zu sagen, und zwischen dem, was geschrieben ist, was schon da ist, was möglicherweise eben auch ja der Revision bedarf. Haben wir heute einen abgeschlossenen adventistischen Kanon, wo es in der Forschung nur noch darum gehen kann, diesen Kanon mit noch stärkeren Mauern zu sichern. André Rodriguez schreibt, André Rodriguez bis vor wenigen Jahren Leiter des Biblischen Forschungsinstitutes schreibt, adventistische Theologen müssen einerseits unser überkommenes Glaubensvermächtnis bewahren, andererseits darum bemüht sein, dieses Erbe noch klarer zu formulieren, und eventuell in Details zu korrigieren. Neues Licht kann jedoch nie zur Unterminierung oder Ablehnung unserer Glaubenspunkte führen. Soweit diese Zitate. Und sie drücken natürlich auch eine Spannung aus zu dem, was wir zum Beispiel aus der Präambel der Glaubensüberzeugung gehört haben und auch zu dem, was Neil Wilson, ich weiß nicht, in welchem Kontext dieses Zitat, dieses Wort erschien, gesagt hat. Ich nenne 7 Beispiele, die aus meiner Sicht und Erfahrung eine besondere theologische Aufmerksamkeit erfordern, beziehungsweise Räume brauchen, sich darüber auszutauschen. Und ich sage das noch einmal vor dem Hintergrund, dass ich mache einen Rückgriff auf das, was ich eben gesagt habe. Es geht nicht um einen radikalen Traditionsabbruch. Es geht nicht um das radikale Infragestellung meiner adventistischen Identität. Es geht einfach darum, eine vom Geist geleitete Offenheit zu haben. Und diese Offenheit muss sich zwingend in einer Kirche, die sich auf die Bibel beruft, diese Offenheit muss in einer Kirche Raum finden, sich zu artikulieren. Also diese Punkte, die ich hier nenne, fasse ich auch eher stichpunktartig zusammen. Verhältnis zu anderen Kirchen, immer noch sehr stark durch schroffe Abgrenzung geprägt. Theologisch befrachtet mit der polemischen Unterstellung, in einer unheiligen Allianz von Kirche und Politik werden Verfolgung und Mord durch abgefallene Kirchen initiiert. Das ist nach wie vor Teil unserer Verkündigung und Teil unserer offiziellen Deutungen von Offenbarung. Diese Haltung begünstigt ideologisches Denken und verhärtet unsere Seelen. Es ist für mich auch ein Ausdruck von Gewalt. Und diese Gewalt darf nicht länger auch mit biblischen Aussagen untermauert werden. Das heißt, ich kann und darf in der Begegnung von Bruder zu Bruder und von Schwester zu Schwester in anderen Kirchen diese Unterstellung keinem anderen zumuten. Die Ordination der Frau, theologisch ist dazu alles gesagt, zur Ordination der Frau. Was uns fehlt, ist ein grundlegendes Verständnis zum Thema Ordination. Seit es 2014 den Bericht zum Thema Frauenordination gegeben hat, ist Ernüchterung eingetreten, was Wandlungsfähigkeit angeht. Ich habe es an einigen Stellen schon gesagt. Arthur Scheele, Vizepräsident der Generalkonferenz und Leiter dieser Kommission, der 100 Lehrer und Theologen angehörten, die 4 Jahre studierten, eröffnete den Bericht damit, indem er sagte, wenn jemand einmal seine Meinung gebildet hat, dann bleibt er auch dabei. Das ist ein sehr offenes und mutiges Wort gewesen. Und es zeigt, bezeichnend, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Starre in unserer Kirche. Ein mutiger, innovativer Schritt wird die Kirche wachsen und reifen lassen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und es ist das, was ich Ted Wilson im März diesen Jahres auch gesagt habe, an welcher Stelle ich vom Exekutivausschuss und auch von ihm persönlich enttäuscht war. Diesen mutigen, innovativen Schritt hätten wir gehen können 2014 als Exekutivausschuss. Nächster Punkt, Geist der Weissagung. Es braucht in der Sprache und Praxis eine verbindlichere Abgrenzung der Schriften Ellen Whites zur Bibel. Zu häufig und zu schnell werden Bibel und Ellen White in einem Atemzug genannt. Zwischen diesen beiden Schriften braucht es eine lange Atempause. Das und darf erst nach einer langen Pause gesprochen werden. Und damit auch hier keine Verunsicherung um meine Position aufkommt, ich glaube, dass die Freikirche der 7-Tags-Adventisten ohne James und Ellen White nicht die Kirche geworden wäre, die sie ist. Sie verdankt ihre Entstehung und Führung dem prophetischen Wirken von Ellen White. Heiligtumslehre, Vorwiederkunftsgericht, Untersuchungsgericht. Wir kreieren ja immer wieder neue Begriffe. Seit Bestehen unserer Kirche ist es neutestamentlich gedacht und weiterinterpretiert, theologisch schwer nachvollziehbar, warum wir ein solches Gericht brauchen. Ich sage nicht, dass wir nicht einen solchen Dienst brauchen, der im Hebräerbrief sehr eindrucksvoll und klar und für mich auch eindeutig beschrieben ist. Ich plädiere für einen gelasseneren Umgang mit einem Thema, das seit seiner Erwähnung bis heute immer wieder zu Kontroversen führt, sie auslöst und bei über 40% der weltweiten Mitglieder wenig Relevanz besitzt. Und ich berufe mich dabei auf eine Umfrage der Generalkonferenz, die in 11 von 13 Divisionen durchgeführt wurde, wo dieses Ergebnis dann eben auch zutage kam, dass 40% der weltweiten Mitglieder sagen, ja, hat wenig Relevanz oder glaube ich nur, weil die da oben das sagen. Es gab verschiedene Cluster, wo man antworten konnte und 40% haben dort geantwortet. Ich glaube auch, wir sollten daran, an diesem Punkt, keine Rechtgläubigkeit festmachen. Ich glaube, eine Kirche vergibt sich nichts, wenn sie selbst in ihren, wie sie sagt, Landmarks eine Weite auch zugesteht. Ich glaube, dass wir damit mehr gewinnen als verlieren. Thema Schöpfung. Ein klares Bekenntnis zur Schöpfung entbindet uns nicht von einem ehrlichen und offenen Diskurs über die Verhältnisbestimmung von Wissenschaft und Glaube. Das ist, glaube ich, der eigentliche Anlass gewesen, warum wir hier Artikel 6 verändert haben. Warum wir hier so hart und so rigide formuliert haben. Wir führen uns selbst in ein Spannungsfeld, das nur Verlierer produziert, wenn wir uns dem verweigern und ausgrenzend reden und agieren. Und ich finde es schade und es tut mir auch für meine Kirche leid, wenn auf der Vollversammlung ein Delegierter aus Europa die Frage stellt, was ist mit dem Begriff recent, also neulich, kürzlich, also mit einer jungen Schöpfung gemeint? Dieser Begriff taucht wortwörtlich in einem Glaubenspunkt auf. Und dann keine nachvollziehbare biblische Begründung dafür gegeben wird. Das kann man übrigens nachlesen. Die GK-Vollversammlung schreibt ein Verlaufsprotokoll. Und wie klug wäre es gewesen, an dieser Stelle einfach zu schweigen? Versteht ihr, was ich sagen wollte heute Morgen? Zwei Seiten braucht die Bibel, um von der Schöpfung zu reden. Und wir reduzieren das auf ein physikalisches Verlaufsprotokoll. Und ich glaube, dass in der Frage der Schöpfung die Verhältnisbestimmung von Glaube und Naturwissenschaft der eigentliche Knackpunkt ist, dass wir das noch nicht initiiert haben. Was auch kein einfaches Feld ist, aber das kann man ja noch beackern. 28 Glaubensartikel. Auch wenn bereits an anderer Stelle oftmals erwähnt wurde, und prominente Personen sind ja auch unter uns, eine Rangfolge ist geboten. Nicht jede Erkenntnis ist gleich zu werten. Umso schwerer nachvollziehbar ist dieses Dokument, von dem ich eben gesprochen habe, die nochmal wiederum Fundamental Beliefs, also Glaubenspunkte, Dinge, die wir im Exekutivausschuss entscheiden und Working Policy auf eine Linie setzen. Also mehr Gleichmacherei geht nicht. Und diese Gleichmacherei führt zwangsläufig zu Spannungen. Uns muss doch klar sein, vom Zentrum erschließt sich die Begründung der anderen Artikel und die Kraft, nach ihnen zu leben. Vom Zentrum her. Ich weiß mich mit meiner Meinung in guter Gesellschaft mit einem ehemaligen GK-Präsidenten, mit dem ich mich vergangenes Jahr darüber ausführlich unterhielt. Einheit versus Uniformität. In komplexen und ausdifferenzierten Gesellschaften brauchen wir ein geistliches Zentrum. Wir brauchen Heimat, wir brauchen Verbindlichkeit. Das Glaubensleben besitzt so viele Facetten, ist beeinflusst und geprägt von kulturellen Einflüssen, dass ein gefühlter und realer Druck zur Uniformität kontraproduktiv für ein geistliches Wachstum ist, ja sogar Spaltungsdynamik begünstigt. Also auch hier brauchen wir noch einmal ein Verständnis darüber, was wirklich Einheit bedeutet. Und ich habe es eben schon im Gespräch zwischen 4, 6, 8 Augen erwähnt. Es ist doch aberwitzig anzunehmen, dass Einheit in der Gemeinde durch ein Gemeindehandbuch, durch eine Working Policy zu erreichen ist. Auch nicht durch 28 Glaubenspunkte. Immer nur zu einem ganz bestimmten Grad. Was uns wirklich verbindet, ist zunächst einmal das Verständnis über sola scriptura und über das zentrale Christusgeschehen. Und darüber hinaus, glaube ich, haben wir hier auch in diesem Saal eine riesengroße Schnittmenge. Das unterstelle ich mal, mit den 28 Glaubenspunkten. Und dann gibt es noch meine eigene individuelle Glaubenserkenntnis. Ich, Johannes Näther, und ihr, wie ihr vor mir sitzt. Jeder ganz individuell. Noch einmal, ein eigener Kosmos, der gestaltet wird, nur zwischen dir und Gott. Und dafür brauchen wir Freiheit. Wenn Wandel und Veränderung zur Aufgabe von Kirche gehören, gerade weil sie verpflichtet ist, immer wieder nach dem Willen Gottes für die heutige Zeit zu fragen, dann dürfen wir mit dieser Aufgabe sorgsam, aber nicht ängstlich oder misstrauisch umgehen. Vor 2 Jahren auf einer FIT-Sitzung hat mich ein Bruder gefragt, er war sehr engagiert in seinem Reden, wie wir einen solchen Beschluss fassen können. Das war ein etwas rigider Beschluss. Und ich habe gesagt, du, seitdem ich Kirche, Adventgeschichte in Deutschland verfolge, ist das der erste Beschluss seit 50 oder 60 Jahren, den wir in diese Richtung fassen. Und ich, Johannes Näther und mein Kollege können gut damit leben, wenn die Adventgeschichte sagt, da haben sie vor 50 oder 60 Jahren Bockmist gemacht. Dann haben wir eben mal falsch gehandelt. Bringt das die Kirche um? Ich will hier nicht eine zu saloppe Tendenz hereinbringen, versteht mich nicht falsch, sondern ich frage wirklich danach, was eine Kirche aushalten kann und aushalten muss. Reformation als Glaubensschritt. Vergegenwärtigen wir uns, was das Zeitalter der Reformation gebracht hat, wofür Reformation steht, dass uns das nochmal vor Augen geführt wird. Befreiung von dem Herrschaftsmonopol der römischen Kirche. Befreiung von der existenziellen Angst des Fegefeuers vor einem strafenden und zürnenden Gott. Befreiung von dem Wissensmonopol der Institution Kirche, ihrer Lehrautorität, der Priester. Das Gewissen als legitime Instanz des Glaubens im Menschen. Luthers Auftreten vor dem Reichstag oder auf dem Reichstag wird als sachlich, klug und überlegt beschrieben. Er muss 2-mal vor dem Kaiser erscheinen. Jedes Mal wird ihm deutlichst nahegelegt, seine Lehren zurückzunehmen. Luther jedoch sieht keinen Beweis gegen seine Thesen und Ansichten, der ihn dazu bewegen könnte, seine Thesen zu widerrufen. Und dann, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftsgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selber widersprochen haben, so bin ich doch durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Das ist doch der Grund, auf dem wir stehen. Damit hat Luther doch etwas etabliert, wovon wir als protestantische Kirchen zehren. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Klerus und Laien. Luther vertrat die Auffassung, dass jeder Gläubige das Recht haben sollte, ein Konzil einzuberufen. Jede getaufte Person, ob Mann oder Frau, hat Zugang zu allen geistlichen Ämtern. Jeder von uns ist ordiniert. Im Taufbecken. Durch die Taufe. Da bekommen wir die Hand aufgelegt. Das allgemeine Priestertum. Im Kontext der reformatorischen Bewegung wurde das geistliche Fundament der protestantischen Bewegung gelegt, durch Kämpfe und Glaubensspaltung hindurch. Und diesem Geist dürfen wir uns verpflichtet fühlen. Lernen in der Kirche, selbst der Wandel einer Kirche durch Erkenntnis und durch Gottes Geist, konstituiert das Wesen einer evangelischen Freikirche. Und so gesehen hat die Reformation für ihre Kirchen eine Lerngeschichte eröffnet, der wir uns nicht verschließen sollten. Adventgemeinde, und damit komme ich zu einem ganz wichtigen und auch letzten Punkt, als Ort der lernenden Begegnung. Adventgemeinde ist der Begegnungsraum, wo Menschen ihren Glauben gemeinsam teilen, ihn bezeugen und ihn in der Anbetung Gottes zum Ausdruck bringen. Und dazu zählt auch die mögliche Infragestellung eigener und offizieller Standpunkte, um in Mündigkeit und Freiheit Wachstum im Glauben zu erleben. Ein tieferes Verständnis von mir selbst, meinem Glauben und meiner Kirche kann nur in diesem offenen und angstfreien Dialog erfolgen, der ein echtes Interesse am Gegenüber hat. Wir brauchen die dringende Einübung solchen Verhaltens, weil es die Art der Begegnung mit unserer Welt darstellt, wie wir uns also auf die Welt einlassen. Unsere Kirche wird sich immer schwer damit tun, mehr Freiheit und Pluralität zu wagen. Sie hat sich immer durch eine starke Abgrenzung und auch häufig selbstgewählte Isolation definiert und versucht, sich reinzuhalten. Und ihre DNS besteht aus der Grundüberzeugung, in einem Kampf um die Wahrheit verwickelt zu sein und diese auch zu verteidigen. Und so wird Glaube immer mehr noch als die rationale Zustimmung zu bestimmten Erkenntnissen oder Lehren verstanden, als eine verlässliche und vertrauensvolle Beziehung mit Gott, als in eine verlässliche und vertrauensvolle Beziehung mit Gott einzutreten. Und die Betonung der Ratio begünstigt die Vorstellung, dass auf dem Wege der Lehrverteidigung die Kirche herzustellen sei, die Einheit in möglichst vielen Lebensbereichen propagiert und lebt. Und so wird der Auftrag Gottes erfüllt. Aber diese Vorstellung kollidiert mit der eigenen Lebenswirklichkeit. Der differenzierende Blick, die kritische Reflexion eigenen Glaubens und kirchlicher Lehre dürfen nicht länger als Bedrohung der Einheit unserer Kirche angesehen werden. Nur in einem Klima von Freiheit und Respekt und Mündigkeit gedeiht ein lebenstauglicher Glaube, der attraktiv auch in unsere Welt strahlt. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle auch den Finger in die Wunde legen müssen. Ich habe einige Gespräche geführt von jungen Leuten, die genau daran verzweifeln. Die so ehrlich sind in ihrem Herzen und wirklich auch leiden unter der Vorstellung, wenn ich jetzt hier den Mund aufmache und zu viel rede, dann komme ich einfach in Bedrängnis. Eine Kirche muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass sie aus Menschen besteht. Das, was ich eben schon gesagt habe, die eine individuelle Geschichte mit Gott haben. Es also Millionen von Geschichten und Offenbarungen von Gott mit diesen Menschen gibt. Allein hierin liegt ein ungeheures Potenzial an Vielfalt und Individualität sowie Kreativität, aus der eine Kirche lebt. Welchen Nutzen haben Debatten, Diskussionen über Theologie, Lehre und mögliche Lehrveränderungen, wenn darin immer nur ein Konfliktpotenzial liegt, das über Jahrzehnte hinweg unsere Kirche auch in Deutschland blockiert, polarisiert? Dann brauchen wir eine gute und überzeugende Antwort, warum wir uns so verhalten. Der Nutzen kann ja nicht darin bestehen, es besser zu wissen, theologische Rechthaberei zu betreiben oder zu praktizieren oder das einheitliche Band der Gemeinde neuen Situationen anzupassen. Der Kern der Lehrentwicklung sollte geistig begründet werden. Es geht darum, in die Wahrheit Gottes spirituell, geistlich hineinzuwachsen. Ich verstehe zu vergegenwärtigen, was Luther gefühlt hat, als er nach knapp 20 Jahren Studium, er ist ja Anfang des 1498 ins Kloster eingetreten, seitdem hat er studiert, da vergehen 17, 18, 19 Jahre. Seit dieser Zeit ringt er mit Gott, mit der Tradition. Verstehen wir, was in so einem Menschen abgeht? Was er für Kämpfe auch durchleidet und wie er dann spirituell davon ergriffen wird, vor einem gnädigen Gott zu stehen. Und das macht er ja nicht, und das sagt er ja auch auf dem Konzil in Worms, dass er sagt, wenn ich nicht durch Vernunftsgründe, aber auch durch einen Schriftbeweis, also wirklich überzeugt werde. Also er verlangt auch wirklich die gleiche Auseinandersetzung, also auch das gleiche Hineintreten in die Wahrheit Gottes. Und es ist letzten Endes nicht nur seine stringente und seine akademische Kompetenz, die ihn vor dem Kaiser und vor Fürsten auftreten lässt. Das ist, weil er das spirituell durchdrungen hat. Er sagt, ich kann nicht anders. Darum geht es. Dogmen und Lehren haben aus dieser Perspektive die Funktion, uns in die göttliche Realität einzuweisen. Sie haben performativen Charakter, das heißt, sie bewirken, was sie aussagen. Ihre Sätze begleiten uns, stimmen uns in die Wahrheit Gottes ein, die in Jesus Christus Realität wurde. Dogmatische Bekenntnisse wurden aus diesem Grund im Urchristentum poetisch gestaltet. Lest einmal Philipper 2 durch. Dieser Christus-Hymnus. Ja. Jesus Christus sah es nicht als einen Raub an, als etwas, was er festhalten musste, Gott gleich zu sein. Sondern wurde gleich einem Menschen wie wir, einem Knechtsgestalt an. Lehren sind zum Lobe Gottes da. Sie weisen in die Wirklichkeit Gottes ein. Die Suche nach neuem Licht ist die Sehnsucht nach tieferer Gotteserkenntnis, nach Gottesnähe. Es ist die Sehnsucht nach dem Licht, nach dem Glanz Gottes selbst. In allen Anstrengungen und frustrierenden Streitigkeiten, gegenwärtig besonders über das richtige Verstehen, die richtige Hermeneutik, wird von den Streitpartnern zu oft übersehen, dass uns das Evangelium geschenkt wurde, um Gott nahe zu sein. Und der Streit verdunkelt diese Nähe in dem Herzen der Streiter. Weil wir Menschen sind, sind wir noch auf dem Weg, gehören wir einer Bewegung an, die sich auf einer geistlichen Wanderung zur göttlichen Wirklichkeit befindet. Lehrentwicklung ist von daher als ein gesamtgemeindliches geistliches Bildungsgeschehen zu verstehen, das tiefer in die Wahrheit Gottes eindringt. Ausgangs- und Zielpunkt dieser Suche nach tieferer Gotteserkenntnis wird im christlichen Horizont Jesus Christus sein. 40 Kapitel lang ringt Hiob um ein neues Verständnis von Gott. Ja, und durch Höhen und Tiefen stellt er Gott an den Pranger auch. Ja, und durchzuckt es, wenn wir manche Äußerungen lesen. Und dann sagt im vorletzten Kapitel Gott von Hiob, du hast recht geredet. Du hast recht geredet. Er, der das System hinterfragt hat, der den Mut hatte, sich selbst radikal in Frage zu stellen, der gesagt hat, Gott, und dann beschreibt er in Kapitel 30 oder 31 die Anklageschrift. Wenn ich das und das gemacht habe, formuliert er runter. Dann geht mir diese Schrift her, ich unterschreibe sie und so offen ist Hiob, dass er sagt, ich würde sie sogar wie eine Krone tragen. Mehr Radikalität geht nicht, weil er diesen Gott kennenlernen will. Anvertraute in Krisenzeiten brauchen wir kein Beschwören der guten alten Zeit, wenn dadurch ein unkritisches Klonen alter Aussagen oder realer Gegebenheiten ins 21. Jahrhundert bezweckt wird. Anvertraute Lehre ist ein hohes Gut. Paulus schreibt an Timotheus, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die Geschichte der Reformation zeigt, dass wir eine kontinuierliche Aufmerksamkeit für das Wort, unsere Lehre und Tradition brauchen. Wir bewahren und verändern im Glauben und in der Liebe, wie Paulus sagt, durch den Heiligen Geist, wie er treffend formuliert. Ebenso gilt, Gewissheit erwächst durch Gottvertrauen. Die ersten Christen machten sich buchstäblich auf den Weg. Die auf dem Weg sind, so wurden sie genannt. Sie gründeten Gemeinden. Im Gepäck hatten sie das Wort und das Evangelium von Jesus, Altes Testament und die apostolische Verkündigung. Die gesamte Apostelgeschichte ist durchzogen von Gesprächen, von Dialogen der Hauptakteure, um zu einer rechten Vergewisserung des Glaubens zu gelangen. Und mein Wunsch ist, dass wir uns aus dieser Gründerzeit wirklich inspirieren lassen dürfen, Mut fassen dürfen, dass wir uns aus der Zeit der Reformation, auf deren Boden wir uns auch befinden, ebenso inspirieren lassen dürfen. Und wir dürfen uns immer wieder inspirieren, auch durch unsere eigene persönliche Beziehung, die wir zu Gott haben, die gegründet ist auf dem Studium seines Wortes. Dankeschön.